Schuss vorm Buch. Organisch
und Gleichgewicht bei Hashimoto.
Hallo und herzlich willkommen zu einer heute mal sehr organischen Folge von Schuss vorm Buch.
Ich würde sagen, heute wird's hardcore medizinisch, oder?
Ja, und ich oute mich direkt am Anfang. Das macht man ja so heutzutage, dass man direkt so, man ballert einen raus, damit alle dranbleiben. Also so einen echten Earcatcher. Und ich gestehe, ich habe Organe. Oh mein Gott!
Okay, jetzt ich.
Du auch?
Ja. Ich gestehe, ich bin Hypochonder.
Oh, das ist mir jetzt noch nie aufgefallen.
Nee, kommt ganz überraschend für dich.
Völlig überraschend, du bist Hypochonder. Ja. Und deswegen hast du ein Buch mitgebracht, das heißt Gleichgewicht bei Hashimoto.
Ja, endlich wieder im Gleichgewicht bei Hashimoto. Nee, wenn wir hier schon beim Outing sind, ich bin auch betroffen, ich habe auch Hashimoto und das ist jetzt nicht ein japanisches Sushi-Restaurant, sondern das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse.
Ich habe immer gedacht, Hashimoto, als ich noch gar nichts davon wusste, dass es irgendwas Medizinisches ist, es wäre eine Kawasaki.
Motorrad oder was?
Ja, die hieß aber eigentlich Hayabusa. Und ist tatsächlich, also vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen. Also wir können ja mal den großen Vergleich aufmachen. Es war das erste Motorrad der Welt, Serienmotorrad der Welt, das über 300 Stundenkilometer gefahren ist.
Ja, ich würde sagen, Hashimoto ist eher die totale Entschleunigung.
Ja, aber vielleicht ist die Schilddrüse ja... Also die Folge wird langsam, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also sagen wir mal so, wenn ich morgens meine Medikamente nicht nehme und noch einiges an Kaffee, was gar nicht in Kombination eigentlich total schlecht ist, hinterher leere, dann bin ich sehr, sehr lame.
Stimmt, das kann ich bestätigen.
Ja.
Was ich interessant finde, ist, wie viele Menschen Hashimoto haben.
Ja.
Also das ist ja, wie heißt dieser, gibt es auch so einen, wie heißt dieser Effekt oder Bias, dieser Fokussierungseffekt? Dass wenn du ein rotes Auto kaufen willst, siehst du auf einmal nur noch rote Autos.
Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, seitdem du dich mit Hashimoto beschäftigst, lerne ich immer mehr Leute kennen, die Hashimoto haben oder sie erzählen es mir.
Ja, aber wahrscheinlich, weil man vielleicht ein bisschen offener dafür ist. Also Hashimoto haben jetzt nicht so viele, wobei das ist ja quasi der Autoimmun-Teil, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast. Also es geht noch ein bisschen weiter. Also ich will nicht sagen Vorstufe, sehr, sehr, sehr viele Leute in Deutschland, ich glaube jeder fünfte oder so, hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Also Schilddrüsentabletten, die supporten, dass du quasi dynamisch durch den Tag gehst, zu nehmen, ist total normal. Und Hashimoto, da fängt dein Körper halt an, deine Schilddrüse anzugreifen. Und wie ich jetzt in diesem Buch gelernt habe, ich habe das, glaube ich, mit 37 oder so diagnostiziert gekriegt. Also ich habe es schon ein paar Jahre und habe mich dann aber so, das Schwierige ist, da wurde mir eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert und ich war die ganze Zeit einfach super müde und habe gedacht so, warum fühle ich mich so schlapp? Ich komme überhaupt nicht mehr in die Gänge. Bin ich jetzt irgendwie ausgebrannt oder was ist hier jetzt das Problem? Also so du denkst so, du stehst immer so ein bisschen neben dir und bist so, ja, einfach nur müde und kommst aus dieser Müdigkeit, vielleicht so wie manche Frühjahresmüdigkeit haben. Und du wirst dir auch meistens nicht so wirklich ernst genommen. Und das war dann ganz lustig, weil mein Hausarzt hatte zwar diese Schilddrüsenunterfunktion festgestellt, aber der Vertretungsarzt hat dann gemeint, so als ich gesagt habe, so ja, wie sind Sie denn eingestellt? Wie läuft's denn? Und ich so, ja, überhaupt nicht besser, gar nichts. Und dann hat der mich auf Antikörper getestet und gecheckt, ja, Hashimoto. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, zum Endokrinologen zu gehen. Das ist ja hier wie so in einer Selbsthilfegruppe.
Ja,
hey, mein Name ist
erzähl
Steffi.
Erzähl ruhig weiter, ja. Hallo, ich bin Steffi, ich habe Hashimoto.
Ja.
Hallo, Steffi.
Und man hat halt einen persönlich relativ langen Leidensweg, weil bei Hashimoto ist es auch oftmals so, erst gehst du in eine Schilddrüsenüberfunktion, dann hast du Energie wie Sau. Das heißt, du kannst alles machen, du hast echt Superpower, ja. Und plötzlich geht das von diesem Peak runter in die totale Unterfunktion. Das ist dann, erst bist du extrem leistungsfähig, kannst, ich sag mal, Marathon laufen, was ich nicht gemacht habe, aber ich bin sehr, sehr viel gelaufen zu der Zeit und irgendwann geht irgendwie gar nichts mehr. Und denkst du so, ja, was ist denn da jetzt los? Schräg. Und wie gesagt, es haben sehr viele Deutsche und ich bin aber irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, also so wo man auch denkt, so jetzt hast du das und du nimmst es so ein Stück weit hin, weil du hast jetzt die Erklärung oder die Diagnose bekommen und nicht, jetzt ändere ich vielleicht mal irgendwie so mein Gesamtsetting in Bezug auf Ernährung, in Bezug auf Bewegung und so weiter, weil das macht ja ganz viel Scheiß und irgendwie hast du ja aber immer eine Entschuldigung. Sowas wie, du wirst immer träger, du wirst immer dicker. Also da gab es eine, und das fand ich witzig, ganz lang gab es keine Literatur dazu und irgendwann hat eine, die hat, glaube ich, Morgenmagazin oder irgend sowas moderiert, die hat das auch bekommen und der Titel war, glaube ich, als ich immer müder und immer dicker wurde, sowas in dem Stil. Und da habe ich es noch so ein bisschen belächelt, aber es stimmt genau, weil die Schilddrüse, die organisiert ja quasi alles und die ist auch zuständig für alle anderen Hormone. Und wenn da ein Angriff deines Körpers auf die Schilddrüse losgeht, dann kann die anderen Hormone nicht mehr so versorgen, was dazu führt, dass dein Grundumsatz unter anderem auch runtergeht. Heißt, du musst Essen nur angucken und schon nimmst du zu, weil dein Grundumsatz halt einfach gedrosselt ist.
Mein guter Freund und Partner in meinem anderen Podcast, bei Wusste ich nicht, Christian, würde jetzt sagen, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, lass uns doch erstmal für alle, die jetzt nicht unbedingt wissen, wer Joe und Jet ist, darüber reden, wer Joe und Jet ist. Also in dem Fall Schilddrüse. Also für alle, die jetzt vielleicht gerade sich überlegen, Schilddrüse, wo, was, wie, sitzt am Hals.
Ja.
Das sind die beiden, wo der Arzt immer abtastet, wenn man erkältet ist, oder? Oder Grippe hat, oder?
Das sind Mandeln oder Lymphknoten.
Lymphknoten.
Nee, die Schilddrüse sitzt eigentlich vorne da im Bereich vom Kehlkopf.
Ah, siehst du, selbst ich... Ich dachte wirklich, es wäre hier an den Seiten, wo der Arzt immer anpackt. Nee. Oder das sind die Lymphknoten.
Nee, also wenn man zum Endokrinologen, das ist der Facharzt für
Schilddrüse
und Schilddrüsenhormone, dann wird die dann auch immer geultraschallt. Also dann wird quasi einmal der Hals geultraschallt, also vorne dieser Bereich, wo die eben liegt, um zu gucken, hat die irgendwelche Knötchen, wird die größer, kleiner, passiert da irgendwas?
Also ich habe Schilddrüse, habe ich tatsächlich zwei Fälle. Ein Freund von mir hatte Schilddrüsenkrebs.
Oh mein Gott.
Dem musste eine Schilddrüse entfernt werden.
Es gibt
oder ein
nur eine.
Teil, also ein Teil davon, eine Seite oder so, weiß ich nicht. Und andere Freunde von mir hatte eine Schilddrüsenüberfunktion und die war total fancy.
Ruf, oder?
Die war, ja, die hatte Paranoia, die hatte Halluzinationen, die ist jede Nacht, bis die Eltern das mitgekriegt haben, da war die noch so 16, ist die auf ihren Schrank geklettert, um da zu schlafen, weil sie Angst hatte vor den Außerirdischen, die unter ihrem Bett wohnen.
Ja, aber
also das Schilddrüse scheint schon so ein...
Schilddrüse ist, glaube ich, ein sehr, sehr besonderes Organ, aber bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen,
wie mein Freund Christian sagen würde,
ja, können wir doch mal ganz kurz unsere beiden Bücher vorstellen, damit die Leute wissen, unsere Hörerinnen und Hörer, auf was sie sich heute einlassen können.
Genau, kann man nach 8 Minuten schon mal machen.
Ja, war jetzt ein langes Intro. Ja,
und
erstmal musste sich jeder outen, aber damit sind wir jetzt durch.
Ja, und wir müssen mal noch vorweg schicken, wir sind kein medizinischer Podcast, wir geben keine Ratschläge. Also alles, was ihr heute hört,
fragen
bezieht
Sie Ihren
sich
Arzt
auf...
und Apotheker?
Das war zu schnell, zu langsam. Das muss zu Risiken nehmen, wegen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.
Ja.
So. Das kippen die immer weg.
Wie auch immer.
Muss schnell gehen. Also wir geben hier keine Ratschläge, sondern wir haben uns 2 Bücher vorgenommen. Und zwar hast du gelesen?
Ernährungsdoc Dr. Jörn Klaasen, endlich wieder im Gleichgewicht bei Hashimoto.
Und ich habe Julia Enders organisch gelesen und Julia Enders kennen die meisten. Wir haben schon mal eine Folge über Julia Enders gemacht, beziehungsweise über eins ihrer Bücher, nämlich Darm mit Charme. Das war, glaube ich, sogar unsere 3. oder 4. Folge. Das ist sehr lange her. Fanden wir beide damals sehr gut. Und jetzt habe ich ihr neues Buch gelesen, wieder illustriert von ihrer Schwester Jill Enders.
Ja, das erste Buch war auch schon illustriert von ihrer Schwester.
Das Erfolgsduo hat wieder zugeschlagen.
Ja.
So, deswegen wird es eine organische Folge heute.
Und aber eigentlich, sage ich mal, diese Folge ist jetzt nicht um irgendwie, obwohl man kann es auch in den Sommerferien lesen, spannend ist einfach so, wir testen ja auch ganz gerne Bücher für alle, die jetzt hier neu eingestiegen sind.
Ja, ich teste gerade meine Organe durch.
Ja, aber ich meine, du kriegst Antworten zu vielleicht einzelnen Beschwerden oder hast das Gefühl, du kannst an manchen Dingen was verändern. Und da gibt es wahrscheinlich Wahnsinnstipp in dem Buch.
Ja, vor allem bei deinem Buch steht ja auch schon vorne drauf mit 50 Rezepten. So viel zum Thema Selbsttesten.
Ja.
Es sind 50 Essensrezepte und davon testen haben wir schon viele getestet und essen die regelmäßig. Und das, wie heißt das so schön bei dem Talkrunde immer, das macht schon was mit einem.
Ja, ich glaube, das große Geheimnis ist, und das, wenn wir jetzt gleich tiefer einsteigen, ist, wie vermeide ich Entzündungen in meinem Körper? Und bei Hashimoto, das ist ja eine Entzündung der Schilddrüse. Das heißt, wenn der Körper die Schilddrüse angreift, also je entzündungsärmer alle anderen Entzündungen in deinem Körper sind, sprich, wenn deine Darmgesundheit in Ordnung ist, dann hast du natürlich ein entspannteres Leben, wenn du deinen Stress unten hältst, wenn du keinen Alkohol trinkst und so weiter. Also es gibt quasi so Tipps, die man beachten kann, um...
Wir können schon mal festhalten, und das steht auch in meinem Buch drin, es gibt 5 Dinge, die dir schaden in deinem ganzen Leben, und an den meisten kannst du was ändern.
Ja, erzähl mal deine 5 Dinge. Ich glaube, die sind hier relativ ähnlich, oder das sind die Stellschrauben, an denen man was machen kann.
Stress?
Ja, ganz schlimm.
Ganz schlimmer Faktor, unterschätzen die meisten. Schlaf?
Hier ist auch eine Mini-Meditation drin. Ja, Schlaf, ganz großes Thema. Da machen wir auch eine eigene Folge drüber, ja, weil Schlaf uns das so getriggert hat.
Ja, also da wirklich man ahnt das ja schon, dass Schlafen eine gute Sache ist, aber immer wenn Politiker mir neuerdings, wenn ich vom Politiker wieder diesen Satz höre, ich brauche nur 4 Stunden Schlaf und so, denke ich mir, du solltest besser nicht für irgendetwas verantwortlich sein, weil das einfach Quatsch ist. Also mit 4 Stunden Schlaf kann man nicht gesund leben, es geht nicht. Ernährung?
Ja.
Und?
Vor allem entzündungsarme Ernährung, wenig Zucker.
Also jetzt nur die Faktoren, die gut oder schlecht sein können, und Bewegung.
Ja.
So, und an den meisten davon, also der 5. Faktor ist mehr oder weniger Genetik, aber das ist der einzige, auf den der keinen Zugriff hast, aber der gar nicht so entscheidend ist, wie man lange Zeit dachte. Aber ist auch egal, weil da können wir am wenigsten dran ändern, aber an allen anderen, an Bewegung, Schlaf, Stress, und Ernährung, Bewegung, kannst du was ändern.
Spannend finde ich ja, wir haben ja auch dieses Buch von Dr. Attila, Outlife.
Ja, Outlife.
Vorgestellt. Ah, da oben ist es. Aber ich habe noch nicht die
Dr. Peter Attia.
Ja, der leider, glaube ich, auch in den Epstein-Files erwähnt wurde, aber egal.
Wer nicht?
Ja, der hat ja, also es ist ja immer so ein bisschen, wo schieben die Leute oder wo setzen die den Fokus? Und er hat ja gesagt, so quasi, wenn du perfekt alt werden willst und
Bewegung,
Longevity,
Kraft.
Ist Bewegung die Wunderwaffe, mit der du quasi heute anfängst und morgen schon die ersten Erfolge hast. Also
und da zum Beispiel, ich habe danach ja mal angefangen, ich nenne es mal liebevoll mein Huber-Training, alle 2 Tage 20 Minuten so ein Workout zu machen, was eigentlich nur auf Kraft zielt. Und die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend, also fürs normale Leben. Also dass man wirklich, man kann besser aufstehen, man bewegt sich anders. Und wenn man dann noch ein bisschen Yoga, und das Lustige bei Yoga finde ich ja, da sind wir ja schon voll im Bewegungsding drin.
Ja.
Das Lustige bei Yoga finde ich, wenn du es machst, merkst du sofort nach 3 Tagen,
ja,
mach 3 Tage 10 Minuten Yoga am Tag, es geht dir besser, du kannst dich besser bewegen, du hast ein besseres Körpergefühl. Lass es bleiben, geht es wieder weg, aber wenn du sobald du wieder anfängst, ist es sofort wieder da. Also das Tolle ist, es ist nicht wie, oh, ich hatte mal riesige Muskelberge die sind jetzt alle weg. Also zum Beispiel stelle ich mir ganz schrecklich vor, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, Bein gebrochen und bist jetzt irgendwie Sportler und dann sind die Muskeln ja weg.
Ja.
So.
Ja.
Und dann musst du die langsam wieder auftrainieren und das dauert und dauert, während bei Yoga Beweglichkeit ist sofort eine Verbesserung da. Das heißt also, was der Attia da in seinem Buch auch geschrieben hat, anfangen, machen, kannst du jederzeit. Weil du kannst im Grunde, wenn du es langsam angehst, kannst du nichts falsch machen. Also es wird besser, es wird immer besser.
Aber ich glaube, das Spannende ist eben, wenn man jetzt betroffen ist, in dem Fall von Hashimoto, dann, also ich empfehle dieses Buch uneingeschränkt, weil ich fand, dass es unsere Ernährung, das war echt ein Gamechanger, weil man muss auch sagen, wie vorher schon erwähnt, man muss Essen nur angucken und nimmt direkt zu und kann gar nichts dafür. Und abnehmen ist halt auch so ein Ding, super schwer. Und wir haben jetzt quasi eine Ernährungsumstellung gemacht. Jetzt fange ich halt mal mit den Rezepten an, weil das mich eigentlich von dem ganzen Buch, das ja wirklich wunderbar erklärt, was ist da los, für welche Funktionen im Körper ist die Schilddrüse zuständig, auch so Zusammenhänge mit Diabetes und so weiter oder Zölikaie, wie heißt denn diese?
Zölibat.
Diese Glutenunverträglichkeit, wenn
Zöliakie.
Ja, genau. Das
man,
kann,
muss das, der, man muss es schnell genug aussprechen.
Dass keiner merkt, das kann, dass man nicht
Zöliakie.
Weiß. Ja.
Ja. Arzt oder Apotheker. Zöliakie.
Entschuldigung.
Ja.
Ja, also dass diese ganzen Autoimmungeschichten natürlich sehr eng beieinander hängen und wenn man eins hat, hat man gern auch zwei oder bekommt noch eins dazu. Also das heißt, wenn man schon eins davon hat, muss man ja wirklich auf sich aufpassen und die Ernährung spielt da, glaube ich, einfach eine Riesenrolle. Und ich war ganz begeistert, weil ich glaube, ich war jetzt noch nie, wir haben ja immer Müsli zum Frühstück gegessen und haben irgendwann auch mal aufgehört, Milch zu trinken, sondern nur, was weiß ich, Joghurt oder Skier oder irgendwas in die Richtung, aber dieses ganze Kaffee mit Milch, Cappuccino und so, alle, sag ich mal, Milchprodukte zu ersetzen durch, was weiß ich, Mandelmilch oder Hafermilch oder irgendwas anderes, um eben diese, nur als kurzer Exkurs, nicht diese Wachstumshormone, die natürlich Kälbchen groß machen. Also warum sollte man ein Lebensmittel zu sich nehmen, das Wachstumshormone hat, um aus kleinen Kälbchen große Kühe, Bullen zu machen? Das sollte man einfach sowieso nicht tun. Und deswegen hatten wir meistens irgendwie ja Müsli mit Skier oder irgendeiner Ersatzmilch. Und ich habe noch nie sowas wie Porridge oder Pudding oder so zum Frühstück gegessen. Und er hat hier wirklich so, wo ich erst dachte so, ha, ich muss jetzt mir so einen Haferschleim machen. Also Mandelmilch aufkochen mit Haferflocken, Leinsamen und dann haue ich da nachher noch ein ganzes Töpfchen kerniger Frischkäse rein. Das hört sich erstmal so,
ja,
so lala an.
Ja, als du damit angefangen hast, dachte ich auch, oh Gott, was essen wir da jetzt? Aber ich muss auch zugeben, es war sehr lecker, auf der einen Seite lecker und es hält lange. Weil ich finde immer das große Problem, Müsli, unser Standardspruch ist immer, Müsli kann gar nichts. Also es hält nicht. Also wenn ich morgens ein Müsli esse mit Quark oder Joghurt, dann habe ich nach 2 Stunden wieder Hunger.
Ja.
So.
Ja.
Und deswegen ist das jetzt, diese ganzen neuen Varianten, die du da an den Tisch gebracht hast, super. Und was ich sehr lustig finde, ist ja, dass wir jetzt eine neue Aufteilung haben, dass du die Frühstücksbeauftragte komplett bist und da ja auch jetzt wirklich kochst zum Frühstück.
Ja, also und man muss schon sagen, das habe ich davor halt nie gemacht. Das meiste dauert dann halt schon 20 Minuten, wenn man das aufkocht. Und wenn man jetzt wenig Zeit hat, gibt es auch so Rezepte wie, also ich würde gern 2 kurz vorstellen, nur mehr oder weniger, damit man einen Eindruck hat. Oder ihr könnt euch ja auf Instagram dann die Bilder anschauen. Dieses Porridge mit dem Körniger Frischkäse, dann kommt dann auch noch Banane rein und nachher kommt oben Banane und Brombeeren drauf und auch noch angebratene oder ja, nicht angebratene Nüsse, aber noch geröstete Nüsse. Das heißt, man hat nachher wirklich so ein sehr, es schmeckt wahnsinnig lecker, was ich erst gar nicht gedacht hätte, eben auch über die Nüsse und die Banane und die Früchte. Und durch den Frischkäse ist es halt, kann man ganz locker 4 Stunden durchhalten, ohne was zu essen. Und Frischkäse hat wohl auch so ein Hormon mit drin, das ganz lang dafür sorgt, dass man keinen Hunger hat. Das heißt, dieser Frischkäse macht durchaus Sinn, dass der da mit drin ist. Und wenn man ein schnelles Frühstück, das wären jetzt nur die 2, die ich halt super finde für den normalen Alltag. Du kannst quasi so gefrorene Heidelbeeren, was ja auch total Antioxidantien hat und super, super, super ist, die zusammen mit 1,8 oder 1,5%igen Joghurt einfach pürieren und dann stellst du und Haferflocken untermischen, Haferflocken und Leinsamen, was ich früher auch nie gekauft und nie genutzt habe. Aber ich glaube, also ich finde, man merkt, dass die Verdauung viel besser funktioniert, dass es alles unglaublich angenehm ist, auch wenn du es isst. Also du pürierst das alles, stellst es in den Kühlschrank, muss mindestens 6 Stunden da bleiben, heißt, kannst du super abends vorbereiten und hast dann am nächsten Morgen ein super Frühstück, wo dann einfach nur noch ein paar Früchte drüber kommen und los geht's.
Aber das fand ich bei all den Essen, also ich mache jetzt die Abendschiene dann. Und da muss ich sagen, alles, was der da, also ich nenne mal einfach so ein Gericht, gebratener Lachs mit Sellerie, Kartoffelpüree und selbstgemachtem Rotkohl, Rotkraut. Dauert nicht super lange, also eine Stunde oder so mit allem, also mit Schnipseln und Kochen und so weiter und ist aber alles total bekömmlich. Und man ist, wenn man total satt ist, also wenn man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt wirklich satt, ist man nicht voll. Also man ist nicht so, man sitzt da nicht nach einem Eisbein mit Sauerkraut, wo man so, rollt mich raus und bringt mir noch eine Flasche Schnaps hinterher. Ja. Sondern, nee, man ist satt und kann super irgendwie, also muss sich jetzt nicht hinlegen, weil man total fed up ist. Das finde ich bei den ganzen Gerichten, das ist ja viel lustiger Kram dabei.
Ja, da sind auch so Curries und Curries mit Brokkoli und also wirklich ganz, ganz tolle, auch viel mit Nüssen. Also man hat so das Gefühl, man bekommt so ein bisschen anderen Zugang zur Ernährung. Ich meine, viele folgen vielleicht, also das ist natürlich, dann ist man wieder hier Opfer des Social-Media-Algorithmus. Entweder kriegst du so diesen Schnellkram, wie man alles zusammenmischt und nur noch in den Backofen steckt, reingeschaffelt. Oder wenn du mal anfängst, nach anti-entzündlichen Ernährung zu gucken, kommen natürlich ganz viele InfluencerInnen, die dann erklären, wie man einen, was weiß ich, anti-entzündlichen Salat macht oder wie man sich selber sowas wie rote Zwiebeln einlegt, die man dann über die Dinge drüber machen kann und so. Also da gibt es, glaube ich, schon ein paar Standardgerichte und allein dieses, dass wir das umgestellt haben, finde ich, hat A dazu geführt, dass wir beide ohne irgendwas zu machen 2 Kilo abgenommen haben und es fühlt sich einfach viel besser an.
Unser Hund findet das auch.
Ja, der begrüßt, glaube ich, gerade den Postboten. Aber ich würde jetzt gern vielleicht aus dem Vorwort mal kurz was vorlesen, was der Autor eigentlich mit diesem Buch machen wollte. Und zwar, die Hormontherapie ist das eine. Als Arzt für innere Medizin, anthroposophische Medizin und Naturheilkunde gehe ich die Behandlung der Hashimoto-Thyreoiditis aber von verschiedenen Seiten an. Einige sehr hilfreiche Methoden möchte ich Ihnen in diesem Buch vorstellen. Und weil sich die Schilddrüsenhormone stark auf unser psychisches Befinden auswirken, mitunter so sehr, dass die Schilddrüse sogar als Sitz der Seele bezeichnet wird, darf der Blick hier nicht nur auf den rein körperlichen liegen. Deshalb finden Sie neben naturheilkundlichen Verfahren auch Tipps, Methoden und Übungen für Ihr seelisches Gleichgewicht und die innere Harmonie.
Das wollen wir doch alle, innere Harmonie.
Er hat auch, also es gibt natürlich viele Rezepte, aber es gibt auch eine kleine Meditation. Und was ich ganz schön finde, so man kann einmal die Herleitung lesen. Ich glaube, so einige Dinge versteht man dann besser. Und ich sag mal, für alle Betroffenen, manchmal hat man halt vielleicht melancholische Phasen. Dann geht man besser mal und lässt überprüfen, ob wieder irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Ob man vielleicht eine andere Dosierung braucht. Muss auch nicht denken, man wäre jetzt irgendwie... keine Ahnung, also Sitz der Seele. Und dann, es gibt halt gute und bessere Zeiten.
Aber hat es dir denn jetzt was nachweislich was gebracht?
Also ich war ja total erstaunt, weil ich über Jahre ja versucht habe, auch wieder von dem Gewicht runterzukommen. Ich habe wirklich, ich konnte ein Stück weit abnehmen. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach eine viel bessere Verdauung habe. Ich habe jetzt aber auch umgestellt, dass ich morgens mir nicht mehr als erstes einen Kaffee koche und trinke und das Gefühl habe, damit bringe ich A, meinen Kreislauf in Schwung und B, auch meine Verdauung in Gang. Jetzt mache ich so, dass ich morgens grünen Tee trinke und dann vielleicht nach 1 oder 2 Stunden erst einen Kaffee, einfach um. Das Cortisol-Level ist da eh hoch, wenn das wieder abfällt, dann kann man wieder nachlegen. Mit Kaffee brauche ich aber jetzt so gar nicht mehr so intensiv, wobei ich so oder so ein Kaffee-Junkie bin, aber...
Ja, aber es ist ja schon lustig, dass man das... Ich habe mir ja zum Beispiel auch damals abgewöhnt, Zucker und Milch in den Tee zu tun, als wir mit der Milch aufgehört haben. Ich trinke auch Kaffee mittlerweile immer nur schwarz, so ein paar Ausnahmen, so mal in einem Kaffee dann mal ein Cappuccino, aber in der Regel schwarz und die Umstellung... Von der ich nie gedacht hätte, dass mir es leicht fällt, schwarzen Tee, den ich morgens trinke, ohne Zucker zu trinken, war jetzt gar kein Problem und die Milch wegzulassen war auch kein Problem. Also von daher, man muss ja einfach nur machen. Also es ist ja, man denkt ja immer nur so, oh, ich kann nicht leben. Also ich finde diese Sprüche auch immer so, sprich mich nicht an von meinem ersten Kaffee. So, es ist ja irgendwie so ein Image, was man mehr oder weniger ein Image, bei den meisten ist es ja wurscht. So, aber man trägt das so vor sich her als Image, so mit, ich brauche einen Kaffee, sonst kannst du mit mir nichts anfangen und so.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das ein Image ist oder ob das nicht auch einfach, so, wenn du morgens so müde bist und vielleicht auch, ich habe ja in dem Schlafbuch schon angefangen zu lesen und da gab es eben auch so die Lerchen und die Eulen brauchst du halt morgens nicht ansprechen. Weiß gar nicht, ob das was mit dem Kaffee zu tun hat. Aber was ich auf diesem Buch halt mitgenommen habe, ist dieses, wenn du einfach an den paar Stellschrauben, wo du was machen kannst und du musst ja sicherlich nicht an allen was machen, aber da so ein bisschen sensibilisiert bist für was passiert denn in deinem Körper, für was sind die Dinge zuständig. Ich finde das eh schräg, dass ich einfach nicht mehr darüber nachgeforscht habe. Und auch die Zusammenhänge vielleicht von mehreren Organen.
So, das ist der perfekte Übergang. Danke. Zu meinem Buch, also beziehungsweise zum Buch von Julia Enders, Organisch, weil wer nämlich mal wissen will, und das finde ich, das ist ja das eigentlich Spannende. Wir gehen ja irgendwie mit unserem Körper immer so gebrauchsmäßig um. Also ja, der hat zu funktionieren,
ja.
Das hat alles zu klappen und wenn was nicht funktioniert, sind wir angepisst. So, obwohl wir an 90% der Dinge wahrscheinlich wieder selber schuld sind.
Ne? Ja, aber ich glaub,
zu wenig bewegt, die falschen Sachen gegessen, zu viel getrunken, zu viel geraucht, keine Ahnung. Aber also wir wissen ja meistens, warum es uns nicht gut geht. Oder wir haben eine Krankheit, ne? Also Hashimoto oder andere Leute haben Zeliaki. Und da können wir ja nichts für. Also das ist ja der Punkt. Also das nimmt man dann aber so hin. Und viele Leute sind ja eher bereit, Tabletten zu schlucken, um irgendwas gegen diese Fehlfunktion, wie das ja eigentlich behandelt wird, ne, wie eine Fehlfunktion, als hätte man einen Kolbenfresser oder als wäre irgendeine Dichtung im
ja,
Motor
nicht. Ja, aber ich glaube, das ist auch systematisch. Also es ist ja auch im deutschen Gesundheitssystem nicht gewollt, dass du das werden nur Symptome behandelt, aber die Ursache wird selten gesucht. Und wenn du Ich sage ja gar nicht, dass das schuld ist und das schreibt ja auch nicht so, aber ich glaube, ich habe jahrelang auf einem sehr, sehr, sehr hohen Stresslevel gelebt.
Da haben wir Stress wieder, genau.
Und das macht was mit deinem Körper, bis der Körper einfach nicht mehr kann und reagiert.
Ich finde es sehr auffällig, dass ich war mal in einer Autowerkstatt und da kam zum Ölwechsel. Also mein damaliges Auto war Inspektion, Ölwechsel. Dann hat der Typ mich gefragt, der Mechaniker, welches Öl er reinschütten soll. Und da meinte ich, ja, keine Ahnung, was gibt es hier eine Auswahl oder was? Und dann kam der an mit einem Plastikgestell, in dem drei Röhrchen waren mit drei unterschiedlichen farbigen Ölen. So, und in jedem dieser drei Röhren war eine Stahlkugel drin. Dann hat er dieses Ding umgedreht und dann sind diese Kugeln unterschiedlich langsam zu Boden gesunken. Und damit hat er mir gesagt, hat er mir demonstriert dann und erklärt, die Viskosität, also wie flüssig die Öle sind und dass das, wo die Kugel am langsamsten runtergeht, das ist das teuerste, aber auch das beste, hält der Motor länger. So, und dann habe ich gesagt, ja, dann nehmen sie natürlich das teurere. Dann habe ich nachher auf der Rechnung gesehen, dass das doppelt so teuer war wie das normale Öl. Und habe dann mal recherchiert und festgestellt, ja, also erstmal ist das meiste überhaupt nicht nachgewiesen, dass das wirklich was bringt. Und wenn ja, wie viel es bringt, aber auf jeden Fall, ob das jetzt diese 50 Euro mehr. So, aber überhaupt, dass wir darüber nachdenken und dass viele Deutsche, gab es mal eine Untersuchung, eher bereit sind, 50 Euro für ein teureres Motoröl auszugeben, als für Bioprodukte im Supermarkt. So, das heißt also, die gucken lieber, dass das, was in das Auto reinkommt, also in dem Fall Öl, super ist, damit das Auto länger hält, anstatt zu sagen, das, was in mich reinkommt, in mein Innerstes, da spare ich dann lieber. Also da möchte ich jetzt nicht die 3 Euro mehr ausgeben, damit das Hühnchen Bio ist oder damit die...
ja, aber ich glaube, so,
das ist doch
das
strange.
Ist, ja, aber das ist ja auch so ein bisschen an privilegierte Luxussicht. Wenn du dir das nicht leisten kannst, musst du eh kaufen, was du dir kaufen kannst.
Ja, aber wenn du die Entscheidung hast, kaufe ich ein teures Motoröl oder kaufe ich besseres Essen, dass du dann teureres Motoröl präferierst.
Ja, aber
das finde ich schon hart.
Ich glaube, das Krasse ist so, wir sind so abgekoppelt vom Essen. Das heißt, wir schlachten ja unser Hühnchen nicht selber. Wir haben das nicht selber gefüttert.
Ja, aber auch vom Körper.
Ja,
ich finde ja, wenn du Leuten sagst...
Aber das ist der Schritt 1. Ich glaube, dadurch, dass du das Essen weder selber züchtest noch anbaust, also in den meisten Fällen jedenfalls, noch es nachher quasi tötest, um es dann braten zu können. Also du weißt gar nicht, du kriegst ja sowas wie ein Fischstäbchen, wo dir suggeriert, hier ist Fisch drin. Da könnte aber auch Hühnchen drin sein oder Hackschnitzel, keine Ahnung.
Aber das sind ja Sachen, also Ernährung würde ich nochmal davon abtrennen. Sondern ich finde ja spannend, dass wenn so ein Dr. Attia dir sagt, du lebst 7 Jahre länger gesund, wenn du jeden Tag 1/4 Stunde Yoga machst. Das stimmt jetzt nicht, aber irgend sowas in der Art war es. So, das ist nachgewiesen, dass das Leben verlängert, also dein gutes Leben verlängert. Dass du lange gesund bleibst oder länger gesund bleiben kannst. Da sind die Leute, und das kennen wir ja auch, du bist dann eher bereit, diese 15 Minuten sausen zu lassen, hast aber kein Problem damit, abends 4 Folgen Bridgerton zu gucken, was 3 Stunden dauern kann. Also da ist ja irgendwie so immer so ein Missverhältnis da, ob das jetzt innerer Schweinehund ist oder nicht, aber dass man halt dieses Körperliche, dass man das viel eher vernachlässigt zugunsten von anderen Dingen. Und das finde ich erstaunlich. Aber das ist ja, ich meine, ich merke es ja bei mir selber auch.
Ja, aber ich glaube, das ist halt leider bei fast allen so. Also ja, entweder bist du so, dann müsstest du schon wieder an, wie nennt sich's, ein Ritual, nee, ein, du musst quasi was Neues aufsetzen und das...
Gewohnheit, du musst eine Gewohnheit implementieren, ja. Aber dass uns das so schwerfällt, wo es ja wirklich um das Wichtigste geht, was wir haben. Ne? Also ob mein Auto kaputt ist, da kann ich mit leben. Ja. Aber wenn mein Körper kaputt ist, damit kann ich dann eben nicht im schlimmsten leben. Fall gar nicht mehr leben. Und jetzt kommen wir nach dieser Moralpredigt.
Wir haben das Lowest Low erreicht.
Ja, wir haben das Lowest Low. Jetzt, ab jetzt geht's aufwärts, liebe Freunde. Nach einer halben Stunde kommt immer der Punkt, da geht's wieder aufwärts. Also, was ich bei Frau Enders immer so ein bisschen... ja, wo ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, ob ich es gut finde oder nicht. Sie beschreibt den ganzen, also gehen wir mal erstmal, was macht sie überhaupt? Sie beschreibt alle Organe im Körper, also jetzt nicht wirklich jedes einzelne, nicht die, gibt jetzt nicht zu jedem Organ ein Kapitel, aber ich lese mal ganz kurz die Hauptkapitel vor. Die Lunge, das Immunsystem, die Haut, die Muskeln, das Gehirn. So, da erklärt sie in jedem Bereich, was machen die, wofür sind die zuständig, wo sind die Fehler und was kann man tun? Und das Interessante, sie wählt ja immer so einen kindlichen Ansatz, also so einen kindlichen Erklärungsansatz, damit auch wirklich jeder versteht, worum es geht. Finde ich, ich habe die Kapitel, die Einleitungen sind immer so eine kleine Geschichte persönlicher Art. Die habe ich ab dem zweiten Kapitel übersprungen, weil es mich tatsächlich nicht wirklich interessiert hat, wie sie es an ihre Familie anbindet. Und dann halt, und genauso war es dann auch bei mir, Mechanismen, so, die sind mir jetzt relativ wurscht. Und die Erklärung, die Vergleiche, die sie dann häufig mit macht, sind mir meistens ein bisschen zu low. Also so, aber es ist okay, man versteht es sofort und es ist halt nett. Die kann ja auch gut schreiben. Ich bin da, glaube ich, meistens eher so ein bisschen, ich will die Fakten haben. Aber das hat sie dann, also für alle, die jetzt nicht ein Medizinbuch lesen wollen, ist das hier super. Weil es einfach nett geschrieben ist. Und jetzt kommt der spannende Teil, und das fand ich wirklich toll. Die Vergleiche, die sie benutzt, sind immer super. Also dass zum Beispiel der ganze Körper, also gerade beim Immunsystem war das super spannend, über Jahrtausende sich ein System etabliert hat. Und wenn man das mal versteht, wie unfassbar komplex das ist, dann, also ich habe mich beim Lesen echt selber ertappt und habe mir so mal meinen Arm angeguckt und dachte mir, meine Fresse, was hier gerade in diesen Sekunden, wo ich das Buch habe, allein ein Buch vor sich zu halten, wenn man auf dem Sofa liegt, was das für eine Arbeit ist im Körper, also wie viele Muskeln daran beteiligt sind, was die genau in dem Moment alles machen, dass die das genau austarieren, dass meine Augen in der Lage sind, gezielt von links nach rechts zu gehen, um den Linien, um den Zeilen im Buch zu folgen und so weiter und so weiter. Das ist richtig, richtig spannend, mega interessant. Und man lernt halt tatsächlich, wenn man das Buch hinter sich hat, hat man für jedes dieser angesprochenen Kapitel, also Haut zum Beispiel auch.
Ja, gib doch mal so konkrete Tipps, die wollen, dass ich dann lese, weil ich fand damit Charme mega, weil sie quasi, wenn du dich um dein Mikrobiom anders kümmerst, und das haben wir jetzt ja auch getan mit dieser Umstellung der Ernährung, dann geht es ganz vielen Bereichen.
Das stimmt, damit Charme hat dafür gesorgt, dass wir die Milch weggelassen haben, ich erinnere mich, genau. Also ich fand ja zum Beispiel interessant, dass die Haut, also das, was wir als Haut bezeichnen, so jeder verbindet ja die Oberfläche, dass die tot ist. Also das alles, was an der obersten Schicht ist, ist totes Gewebe.
Ja.
So, und fällt dann halt auch relativ schnell ab. Und 80%, das ist jetzt ein Funfact, unseres Hausstaubs sind
Hautschuppen.
Wusste ich jetzt nicht. Fand ich interessant.
Doch, und Milben fressen genau diese Hautschuppen.
Ja. Aber Haut war jetzt so eher mehr oder weniger, fand ich da spannend, also der Aufbau der Haut, also gerade wenn man sich, wie ich, schon mehrfach hat tätowieren lassen, wie Haut da miteinander funktioniert und ist spannend, aber ist jetzt halt nicht so dieser Anwendungsbereich, den ich dann, oder diesen Aha-Moment, den ich bei den Muskeln gerade hatte, also wie Muskeln funktionieren, mega spannend und was alles passiert, nur beim ganz normalen Gehen. Und was das für ein Wahnsinnsaufwand ist, zu gehen. Also wie viele Befehle da funktionieren müssen in kürzester Zeit oder einen Ball zu fangen oder zu werfen. Das ist alles hochkomplexe Arbeit mit Sehnen, mit Nerven, mit allem Schnickschnack. Also das ist wirklich spannend, um mal genau zu verstehen, wie funktioniert das und was kann ich tun? Also wie kann ich zum Beispiel Immunsystem, ne, was kann ich für das Immunsystem tun? Und da auch häufig das Immunsystem braucht, was zu tun, damit es lernen kann. Also es muss ja immer gucken, Systemimpfung. Ich gebe ihm was, gebe ihm einen Fremdkörper, er checkt es und stellt Gegenkörper her und bemerkt sich dann irgendwie, okay, wenn die nochmal wiederkommen, dann habe ich hier die richtige Antwort. Und alleine wie dieses System, also das kennen wir wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht noch, dass irgendwie diese Zellen im Blut rum und dann entdecken die irgendeinen Fremdkörper, der da nicht hingehört, checken das, schicken dann andere los, die dann entsprechend mit Bauplänen versorgt sind und bis dann irgendwann Stoff da ist, der das vernichtet. Und wie das alles zusammenspielt, und da sind die Blaubeeren. Super. Blaubeeren, ja. Und Nüsse. Also kann ich nur, scheint das ultimative, einigen sich ja irgendwie alle drauf. Heidelbeeren, Blaubeeren, wegen Antioxidantien, weil größtes Problem immer Mutationen, die dann entweder nicht erkannt werden oder halt dann zu Krebszellen mutieren. Und da helfen halt ganz viel
Heidelbeeren.
Heidelbeeren. Blaubeeren, Heidelbeeren. Und Nüsse. Also man lernt wirklich eine ganze Menge über, wie alles funktioniert, wie der Körper funktioniert. Und das ist so ein bisschen, um jetzt mal wieder bei dem deutschen Vergleich
zu
bleiben.
Wie hieß denn dieses Comic, weißt du noch? Das habe ich immer ganz gerne geschaut, wo die Prozesse im Körper nachgespielt haben.
Nur im Körper oder?
Ja, das gab es aber auch.
Medi und Zini, nee.
Nee, das war immer so ein älterer Typ mit so einem langen weißen Bart, der dann aber immer die Prozesse im Körper.
Ja, der hat aber auch mehr, der hat auch Geschichte gemacht.
Ja, der hat
und
auch
sowas,
Geschichte,
ne?
Gemacht,
ja,
aber es gab
auch. Der war eigentlich,
Körper.
War der doch nur Bart.
Ja, genau. Es war einmal.
Es war einmal.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, es war einmal der Körper, richtig.
Und das fand ich total, also. Weißt du, als Kind interessierst du dich da ja noch für ein paar Dinge und dann passiert eben dieses, was du beschrieben hast, dann blendest du es irgendwann komplett aus, außer du hast irgendein Problem. Und dann hat man meistens, ist man dann so sehr fokussiert und versucht, dieses Problem wieder irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber sobald es im Griff ist, ist die Frage, ist man dann, macht man dann weiter? Oder sind, weiß ich nicht, wir so ein bisschen anfällige Typen für, ja, jetzt ist schon viel besser, jetzt kann man auch wieder gut sein lassen.
Ja.
Ich meine, ein paar Dinge sind ja auch schwierig.
Es war einmal der Mensch.
Es war einmal so der Mensch, genau.
Ja, aber also interessant auch noch, mein Lieblingskapitel, weil mich das Thema sowieso immer dauernd beschäftigt, das Gehirn. So, und also Gehirn ist ja so ein ganz komischer Apparat. Und wie da Dinge zusammenspielen, wie was funktioniert und wie man die Mechanismen, wie ein Gehirn funktioniert, also wie kann ich mir Dinge merken. Also ganz klassisch, haben viele bestimmt schon mal gehört, wenn ich was lernen will, mache ich es am besten nicht am Stück, sondern ich schlafe zwischendurch, damit das Gehirn Zeit hat, das alles zu verarbeiten. Und da kommen wir, und das ist das Kapitel, deswegen haben wir auch gesagt, wir machen mal eine Extra-Folge über Schlafen, wie schädlich schlecht schlafen ist. Und das kennt ja wahrscheinlich jeder. Ein guter Freund von mir war gerade im Schlaflabor, weil er festgestellt hat, dass er jeden Morgen, egal was ist, völlig fix und fertig aufwacht. Und hat dann alles checken lassen und ist jetzt irgendwann, sind sie dazu gekommen, dass er halt Schlafapnoe hat.
Ja, braucht er jetzt so eine Darth Vader-Maske?
Im schlimmsten Fall ja. Gibt's mittlerweile schon ein paar andere Triggerfunktionen, wie man das hinkriegen kann. Aber Schlafapnoe sind ja Aussetzer, dass du nachts tatsächlich dann irgendwie eine halbe Minute lang keine Luft kriegst. Und wie schlimm das alles fürs Gehirn ist und wie diese einzelnen Schlafabteilungen oder wie Schlafphasen nachts funktionieren und wofür die zuständig sind, und was die dann machen, mega spannend, aber da reden wir dann nochmal extra drüber.
Ich will gerade schon einsteigen, weil...
Ja, nee, dann machen wir nochmal eine extra Folge, ja. Schlafen. Und das Zweite, was ja gerade aktuell meine ich jetzt in den letzten 10 Jahren durch Social Media total hochgekocht ist, ist die Belohnungszentren. Also, dass wir ja, jeder, der am Handy ein Filmchen nach dem anderen wegwischt und nochmal 10 Sekunden guckt und so weiter, dass das einfach nur unser Belohnungssystem ausnutzt. Und wie schädlich das ist, wenn du dich gar nicht mehr belohnen kannst, weil der Ausstoß von den Glückshormonen so hoch ist und so dauerhaft, dass du überhaupt keine Chance mehr hast, irgendwas gut zu finden. Und dass das zu so einer Trägheit und zu so einer Abgestumpftheit führt, weil du, wenn dein Belohnungszentrum und dieser Mechanismus, der dahinter steht, das soll dich ja, also das ist ja ursprünglich dafür gedacht, etwas zu tun, was gut für dich ist. So, und wenn aber das ist, du guckst dir Katzenvideos oder irgendwelche Videos auf
Eichhörnchen
auf Instagram an, dann wirst du dauernd belohnt. Und noch einen und noch einen und noch einen. Und wenn das jetzt wieder nachlässt, ist der Punkt, des Runtersackens, ähnlich wie beim Zuckerspiegel, beim Blutzucker, ist dann so tief, dass du keinen Bock mehr hast. Das heißt, du brauchst die nächste Belohnung. Du wirst zum echten
Junkie.
Ja. Was man, wie man dagegen arbeiten kann und wie man dieses System für sich selber wieder nutzen kann.
Ja, aber das ist total spannend. Also ich meine, also ist das Buch quasi auch gut, wenn du das lesen willst, weil du entweder selber viel Zeit auf Social Media verbringst oder vielleicht auch jetzt ein bisschen in diese Diskussion einsteigen willst, Social Media Verbot bis 14 oder bis 16 oder was eben in Australien machen. Wie kannst du vermeiden, dass deine Kinder, und ich glaube, dieses mit dem Belohnungssystem ist das eine, und dann ist wahrscheinlich bei Social Media noch dieses, du lebst ja so ein Parallelleben, also du inszenierst dich ja hoch 10. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, sehr, sehr gefährlich.
Und auch noch, fand ich einen sehr spannenden Funfact, die haben einen Versuch gemacht, also nur mal, damit man einen Eindruck hat, was für eine Macht das Gehirn hat. Die haben Spitzensportler genommen, also irgendeine Mannschaft, die halt in der Bundesliga spielt, und haben dann eine Gruppe von denen eine Woche lang hardcore trainieren lassen. Und die andere Gruppe haben sie einfach gesagt, ihr macht gar nichts, ihr legt euch nur hin und spielt eure Sachen, die ihr macht, im Geiste durch. Also zum Beispiel, ihr macht jetzt Hanteltraining, aber nur im Geiste. Ihr stellt euch vor, ihr hebt jetzt Gewichte. Und nach einer Woche haben die gemessen und haben festgestellt, dass die Gruppe, die nur mit dem Gehirn gearbeitet hat, 10% mehr Fortschritte gemacht hat, als die, die wirklich trainiert hat. Das heißt also, auf einem gewissen Level, also die nur sich vorzustellen, dass man mit seinem Arm Gewichte anhebt, trainiert, und das ist das Spannende daran, trainiert anscheinend ganz bestimmte Areale, die nachher für diese Ausführung zuständig sind. Und wenn ich mir die 140 Mal vorgestellt habe, obwohl ich sie gar nicht gemacht habe, kann ich die nachher besser. Und die Muskeln sind...
Geil, eine ganz neue Art von Physiotherapie.
Ja, also deswegen zum Beispiel Bobfahrer oder Formel-1-Fahrer gehen ja immer im Geiste die Strecken nochmal durch, weil das Lustige ist oder das Interessante oder ja, was dazu führt, ist, dass dieser Effekt, dass das Gehirn den Bewegungsablauf und die quasi schon die Matrix im Hirn hat, also das ist alles schon vorbereitet und muss nur noch abgerufen werden. Und alle Befehle, die da an der Kette folgen, also sprich, ich muss den Bizeps anspannen, ich muss den linken Zeigefinger nach links bewegen, das ist alles schon vorgelegt, schon alles antrainiert und muss nur noch abgerufen werden. Und das scheint wirklich dazu zu führen, dass wenn du es dann machen musst, in dem Moment, dass du viel besser bist, also 10-15% besser, als die, die es wirklich die ganze Zeit gemacht haben. Und das ist so eine ganz komische...
Ja, faszinierend.
Weil anscheinend die Vorstellung im Gehirn, also dieses Ablegen dieser Matrix, eine andere Institution ist, als du tust das wirklich. Weil dem Gehirn dann der Ablauf nicht ganz klar ist. Also weil es bewegt dann, macht die Bewegung, dann trainierst du diese Bewegung und das wird auch irgendwo abgelegt, aber es scheint effektiver zu sein, wenn du es dir tatsächlich vorstellst, es zu tun, anstatt es wirklich zu machen. Also das fand ich so... wie man Gehirn nutzen kann, und das ist jetzt der entscheidende Switch, und damit höre ich meinen Monolog dann auch schon auf, ist der entscheidende Switch. Du musst wie bei ganz, genau, da hast du mich eben kurz unterbrochen, das wollte ich noch, das ist wie beim Auto. Du kannst ein Auto nicht reparieren, wenn du nicht weißt, wie ein Motor funktioniert. Und das müsste man halt mal konsequent auf sich selber übertragen, auf seinen eigenen Körper und sagen, ich kann den weder reparieren, noch optimieren, noch optimal am Laufen halten, wenn ich gar nicht weiß, wie er funktioniert. Zum Beispiel sagen, letztes Beispiel noch, dass Herpes, also Menschen, die Herpes haben, das ist ja anscheinend, das wird ja nur, also klassischerweise ist ja ein Bläschen an den Lippen und das geht ja nicht weg. Also der Herpes schlummert ja. Und das Interessante ist, dass sie jetzt zum Beispiel auch geschrieben hat, dass das eigentlich ein gutes Ding ist, weil in dem Moment, wo du Herpes wieder bekommst, zeigt es deinem Immunsystem, dass es sich auf den Bereich, wo der Herpes ausgebrochen ist, nicht genügend konzentriert hat. Also hat quasi den Mund, die Lippen, den Bereich vernachlässigt und weiß jetzt, okay, da ist was passiert, da gucken wir jetzt mal wieder hin, besiegt den Herpes dann ja wieder und hat damit wieder im gesamten Mundbereich aufgerüstet, um es mal militärisch auszudrücken, weil da wird ja ganz viel mit militärisch Abwehr und so geredet.
Ja.
Und das fand ich so ein ganz krasses Ding, weil man verteufelt das ja immer so. Und wenn man da zu viel hilft, mit Antibiotika oder allem drum und drum, tut man sich auch wieder keinen Gefallen.
Ja.
So, jetzt habe ich viel geredet und
also ich glaube, das ist so, das Immunsystem schreit ja dann Hallo, wenn es echt schon, sag ich mal, am Limit ist. Und zu verstehen, dass man es ja nicht immer dahin kommen lassen muss. Also Stress reduzieren, bisschen Bewegung, andere Ernährung. Und da denke ich immer, sind wir so ein bisschen auch Opfer. Lass uns mal Opfer von eigenen System sein, weil ich das fand ich schon immer, habe ich nicht verstanden, warum man in der Schule hast du getrennt Sportunterricht, Biologie und wenn du am Gymnasium bist, bringt dir noch nicht mal einer Kochen bei, so als hättest du später einen Koch oder was. Also ich finde, dass das halt überhaupt nicht auf, es ist halt nicht so lebensnah. Das ist alles so aufgeteilt auf da müssen wir uns Wissen aneignen, anstatt so ein Stück weit zu verknüpfen, dass man auch versteht, wenn ich das und das koche, wird das und das besser oder dann passiert das und das in meinem Körper, weil allein den Biounterricht und Kochen zusammenzubringen, das macht ja niemand. Und das finde ich total schade, weil eben dieses vernetzte Denken, es wird ja immer nur so lineares Denken geschult. Und ich glaube, dass wir in Zukunft ganz andere Dinge brauchen. Also jetzt hat irgendwie, was, der CEO von Palantir hat jetzt gesagt, die Neurodiversen, das sind die neuen Könige, weil die anders denken und weil die Dinge anders machen. Und ich glaube aber genau, dass dieses, wir denken alle, also wir lernen schon alles separat und dann, wenn die Kinder jetzt keinen Bock mehr haben, Sport zu machen, aber das ist ja auch, du verlierst ja auch Social Skills, wenn du jetzt nicht irgendwie Fußball spielst oder Volleyball oder dich mit anderen auseinandersetzt, sondern einfach nur noch, ich gehe jetzt trainieren, weil ich muss ja jetzt sexy Instagram-Bilder machen. Also ich glaube, da hat uns Social Media insgesamt keinen Gefallen getan. Es ist insgesamt mit jetzt auch noch, wenn wir noch on top gehen, jetzt wird es aber politisch philosophisch. KI beschleunigt auch noch alle möglichen Prozesse. Jetzt müssen wir so schnell denken, aber wie soll denn der Körper mitkommen und reagieren? Das heißt, man muss jetzt, glaube ich, dieses Resiliente sehr viel mehr lernen. Sowas wie, war ja ganz lang, war Mental Health so ein großes Thema, wo man dann auch das so ein bisschen belächelt, als wäre es so ein nice to have. Nee, ja, es ja, ist ein must have. Und ich glaube, das zu verstehen und das haben wir jetzt auch nicht gemacht, als wir 23 waren. Da fühlst du dich unsterblich, da machst du ja...
Wir kriegen von unserer Regierung ja gerade wieder gesagt, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen härter arbeiten, wir müssen länger arbeiten. Der würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, Freunde, wir machen jetzt mal eine 4-Tage-Woche, nutzt den einen Tag, um euch zu entspannen. Obwohl, und jetzt kommt ja der Hammer, obwohl mehrfach in großen Studien nachgewiesen ist, dass wenn du einen Mittagsschlaf machst von einer halben Stunde oder einfach einen Tag für deine persönliche Erholung nutzen kannst oder frei einteilen kannst, bist du viel effektiver.
Ja.
Und zwar mehr, also du hast mehr Produktion als diese Stunde, die du halt nicht gearbeitet hast, weil du dich erholt hast, deinem Gehirn eine Chance gegeben hast, dich auszuruhen und so weiter. Und dass das aber so null beachtet wird, sondern immer nur, müssen härter, es muss mehr, das ist, finde ich, sehr deutsch. Und was ich zu dem anderen noch sagen wollte, ist dieses, wenn ich mir angucke, ich bin sehr gespannt, wir werden es, glaube ich, nicht mehr erleben, wann es in der Schule Fächer gibt, weil früher war der Spruch ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir.
Ja,
so, jetzt stehst du mit Chemie, Biologie, Geschichte, Politik, Erdkunde, Englisch, Französisch und Mathe. Stehst du da und kannst aber, nichts davon bringt dir im Moment irgendwas. So, anstatt zu sagen, erstens, ich bringe dir mal Sachen bei, die deiner Gesundheit helfen, ne? Also sprich Bewegung, Ernährung und mal Biologie im Sinne von versteh deinen Körper.
Ja.
Mir ist doch völlig wurscht, wie irgendein Teich funktioniert. Das kann ich, wenn mich das irgendwann interessiert, kann ich mir das beibringen oder ich frage ChatGPT.
Ja.
So, bitte erklär es mir. Aber Sachen, und wie lerne ich? Also ich finde es ja unfassbar, wie wenig Leute Menschen, die ich kenne, in der Lage sind, also auch gerade Studierende, sich selber was beizubringen. Und zwar so, dass sie es verstanden haben und nicht einfach nur, ich habe es jetzt auswendig gelernt und dann gibst du denen irgendwas und dann kommt zurück, ja, das funktioniert so und so und dann wende das mal an. Ja, wie? So, und das ist, ne, dieses, also ich glaube, das ganze System muss komplett umgekrempelt werden, aber ich glaube nicht, dass wir, also so träge wie das alles ist, dass wir das noch erleben werden. Dass es wirklich Schulfächer gibt, die da heißen Umgang mit sozialen Medien oder die heißen Computertechnologie oder GPT-1 oder irgend sowas.
Data Science. Keine Ahnung.
NFDI, Fair Data. NFDI ist übrigens die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Aber das ist, finde ich, also wenn das müsste ein Schulfach sein, einfach, weil wir leben ja von Daten. So, und keiner kann damit anständig umgehen.
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Schulfächer, aber ich meine, das ist ja eine alte Diskussion von uns. Also ich überhaupt, Ernährung ist, glaube ich, das Einzige, was dir dein Leben lang, was dich immer begleitet. Also ich meine, das musste, kochen musst du dir jeden Tag.
Und?
Und Chemie hätte einem, ich meine, ich beneide ja irgendwie so, nee, beneide ist jetzt viel falsch ausgedrückt, aber ich meine, die Möglichkeiten, die Kinder heute haben, ich meine, hätte ich jetzt Mighty Nguyen Kim mit ihren Erklärvideos zu Chemie geguckt, dann wäre ich sicherlich auch nicht so abgekackt in Chemie.
Ja, aber ich habe
die erklärt einem halt auch Prozesse und wofür du es nutzen kannst. Und ich glaube, das hat mir in der Schule oftmals gefehlt. Es ist nicht zielführend, es wird einem nicht erklärt, warum, sondern du musst jetzt hier das Periodensystem verstehen.
Ja, aber das ist ja, zum Beispiel, warum? Ne, ich habe in der Schule in Physik und in Mathe immer eine 5 gehabt. Ich habe in dem einen Jahr, wo ich angefangen habe, Physik zu studieren, habe ich mir in einem Jahr, bin ich in Mathe von 0 auf Ableitungsrechnung. Ich konnte nachher Differentialrechnung im dreidimensionalen, vierdimensionalen Raum. Warum? Weil ich eine Anwendung hatte. Ich wusste auf einmal, ne, berechne mir mal bitte, wie verhält sich ein dreimoleküliges Atom im dreidimensionalen Raum. So, dann hatte ich eine Anwendung. Ob das toll ist und Spaß macht, ist eine andere Sache. Aber dann hast du es verstanden, weil du weißt, was du damit machen sollst.
Ja, aber ich glaube, das ist halt
was. Und da hat mir die ganze Mathe aus der ganzen Schule nichts genützt.
Ja, aber das ist halt oftmals so, ich meine, jetzt machst du ja gerade Ausbildung oder Weiterbildung zum KI-Manager. Das finde ich ja auch, da kriegst du quasi erstmal gezeigt, wie, und hast dann immer einen Anwendungsfall. Und in der Schule fehlt einfach oftmals der Anwendungsfall.
Ja.
Und genauso bei Geschichte. Ich meine, wir haben uns auch mit Historikern unterhalten, die auch gesagt haben, so bei den Top 10 Jobs, die ersetzt werden durch KI, ist ein Historiker. Aber ein Historiker, der muss ja immer interpretieren. Der weiß ja gar nicht, was vor 500 Jahren war. Dann hat er seine verschiedenen Dokumente. Und wie wir schon öfters gesagt haben, die Geschichte ist immer die des Siegers. Ich meine, du liest jetzt seit neuestem eine Schweizer Zeitung, um mal irgendwie die Deutschen aus der Perspektive der Schweizer zu erfahren. Ich glaube, solche Skills...
Sehr langsame Perspektive.
Ja, solche Skills oder solche Perspektivwechsel, die sind jetzt, glaube ich, viel wichtiger
wie früher. Historiker fand ich ein schönes Beispiel, das habe ich auch mit meinen Studis gemacht und danach beenden wir das dann auch, den Diskurs. Wenn Forscher in, sagen wir mal, 1000 Jahren in der Nähe einer großen Stadt im Rheinland ein ausgetrocknetes Flussbett finden und sie erkennen daneben, also es hat vielleicht einen Atomkrieg oder irgendwas gegeben, ein paar hundert Jahre vorher, entdecken sie die Grundmauern anscheinend eines sehr, sehr großen Gebäudes und entdecken dann in diesem ehemaligen Flussbett unfassbar viele Schlüssel. Was könnte der Grund, wie könnte man das interpretieren? Und da kann dir eine KI zwar sagen, ja, im Rheinland gibt es dieses ausgetrocknete Flussbett, in dem ganz viele Schlüssel liegen und daneben den Grundriss eines sehr großen Gebäudes, aber es kann dir nicht sagen, warum. Und kann ja auch kann natürlich irgendwelche Ideen entwickeln, aber Historiker können dann natürlich eher hingehen und sagen, aufgrund von vielen anderen Zusammenhängen vielleicht, ja, das waren wahrscheinlich irgendwelche Rituale, wo Leute dann Schlösser genommen haben und die Schlüssel an einen Ort zusammen in einen Fluss geschmissen haben. Also sprich, die ganzen Schlösser an der Deutzer Brücke, die Schlüssel liegen alle da unten. Und das müssten Tausende sein. Aber wenn ich den Zusammenhang nicht kenne, dann kann GPT mir auch nur sagen, ja, gibt es, ist so gewesen, aber wie interpretiere ich es? Und das Interessante fand ich, als ich das Beispiel mit meinen Studierenden gemacht habe, an der Uni Konstanz, ist keiner auf die richtige Lösung gekommen. So.
Ja.
Und damit können wir den Bogen wieder zurück, weil ich sehe, du hast hier gerade, du bist nochmal bereit, etwas vorzulesen zum Abschluss.
Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, etwas vorzulesen. Ich fand einfach nur die Zwischenkapitel oder was in diesem Buch vermittelt wird. Also es geht viel um das Immunsystem selber, über die Funktion der Schilddrüse, was sie alles bedient, wo dann vielleicht auch, Fehler auftauchen können, dann die Symptome, die diese Autoimmunkrankheit macht, und die macht halt in, sag ich mal, von allgemein Befinden, Nerven und Hirn, Psyche, Seele, Appetit und Körpergewicht, Haut, Haare, ganz gruselig. Und das, ich lese nur mal die kleine Haut-Haare-Reaktion vor, weil manchmal habe ich mich gefragt, früher hatte ich so dicke Haare, dass die Haarspange, die ist quasi aufgeplatzt, weil sie es nicht gefasst hat. Und heute habe ich so ein, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich so ende, ja.
Also ja. So schlimm ist es jetzt aber nicht.
Nein, aber es ist schon ein bisschen erschreckend, wenn man sich die Haare kämmt. mit meiner tollen Lesebrille. Kamm und Bürste sind täglich voller Haare. Es wirkt, als würden sie geradezu büschelweise ausfallen. Kein Wunder, auch die Haarfollikel werden jetzt schlechter versorgt. Die Kopfhaut schuppt und juckt, naja, so schlimm ist es nicht. Die Haare werden dünner, sind brüchig und stumpf, genauso wie die Fingernägel. Die Haut hat einen gelblichen Farbton, ist teigig und trocken.
Na, das stimmt aber alles nicht.
Naja, ich nehme auch Tabletten, aber es ist so... Ja,
das
zu,
alles,
aber auch zu Bindegewebe, Sexualität, Fettstoffwechsel, Unverträglichkeiten, die Symptome im Überblick. Und das ist ja das Krasse, ein kleines hormonelles Organ wirklich
Auswirkungen. Auswirkungen
auf
alles.
Auf alles. Und das ist halt relativ hart. Und wer noch nicht, wer noch keine Diagnose bekommen hat oder auf der Suche ist und sagt, ja, ich fühle mich traurig, müde, habe zugenommen und keiner diagnostiziert mir was. Hier hat er auch einen kleinen Selbsttest, wo man ankreuzen kann und mal gucken in die Richtung, ob da Möglichkeiten sind. Und weil heute ist ja so, gerade auch auf Social Media wollen wir ja zu, egal was.
Social Media, genau.
Ja, Social Media. Supplements. Und also ich glaube, da gibt's viele Fallstricke und jeder sagt dir, keine Ahnung, das. Und ich fand, in diesem Buch hat man einfach mal die Möglichkeit, von einem Experten die ganzen Dinge zusammengefasst zu lesen und dann eben auch mit dieser Ernährungsumstellung direkt zu merken, ja, ist oder ist nicht. Und ich sage jetzt mal, er hat den Fokus auf Ernährung gelegt. Da ist die eine Meditationsübung, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber alles in allem fand ich das jetzt eins der life-changing Bücher in letzter Zeit, dass wir wirklich krass ausprobiert haben. Auch diese ganzen, ich meine, ich will jetzt kein Fertig-Rotkraut mehr essen, seit du das selber gemacht hast. Und man weiß, dass es gar nicht so... Fancy.
Und es dauert kaum länger, als es aus der Packung, aus einer Verpackung zu nehmen. Ja, also wirklich, ich war überrascht, wie schnell das geht. Und auch nicht groß einlegen oder jetzt 3 Tage liegen lassen oder einfach direkt schneiden, rein, fertig.
Ja.
Ja. Also, das war der Ernährungsdoc.
Dr. Jörn Klaasen. Endlich wieder im Gleichgewicht bei Hashimoto, mit der richtigen Ernährung die Symptome lindern und neue Energie gewinnen.
Ja, und er sieht ein bisschen aus wie der. Ein bisschen aus wie der Bruder von Dr. Eckart von Hirschhausen. So, und wenn man genau wissen will, wie sein Motor funktioniert, also um bei dem schönen deutschen Vergleich zu bleiben, wie der ganze Kram funktioniert, vom Hirn über Haut, über Immunsystem, der sollte sich auf jeden Fall einfach mal, um es zu verstehen, Julia Enders organisch durchlesen.
Und auch gerne nochmal unsere Folge Darm mit Charme.
Charme.
Weil da sind wir ja, glaube ich, total, das war eins der ersten, sage ich mal, die war auch eine der ersten, die so ein medizinisches Buch sehr für Nichtmediziner verständlich mit das und das und das kann passieren und das kannst du tun.
Genau, das hat sie hier großstiliger quasi gemacht. Aber ich finde, man sollte einfach mal wissen, wie sein ganzer Apparat funktioniert. Um ihn zu optimieren, zu verbessern, am besten am Laufen zu halten, optimal zu pflegen und dann auch rechtzeitig zu erkennen, wenn irgendwas schiefläuft. Das ist ja auch, und aber auch die Gelassenheit, das ist auch sehr wichtig zu haben, zu sagen, und damit haben wir eine perfekte Klammer zum Anfang, du hast dich als Hypochonder geoutet, auch einfach mal zu sagen, ja, lass den Körper mal machen, der kriegt das schon hin, und die Medikamente dann erstmal weglassen, also nicht immer direkt bei jeder Kleinigkeit sich was nehmen, damit der Körper eine Chance hat, die Viren zu erkennen und was da gerade los ist, selber in den Griff zu kriegen, weil das macht ihn halt auch ein Stück weit stolz. Und das dankt er uns dann auch.
Ah, ja, über mein Hypochondertum müssen wir ein andermal sprechen. Ja. Das würde die
jetzt schon die Länge, lange Sendung noch länger machen.
Ja, das würde die Länge der Folge absolut sprengen.
Also, an alle da draußen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, gebt uns ein Like, empfehlt uns euren Mitpatientinnen und Patientinnen.
Ja, jeder Dritte hat angeblich ein Schilddrüsenproblem. Das heißt, wir müssten unfassbar viele Hörer erreichen mit dieser Folge.
Also, ihr habt alle einen Befund. Euch fehlt nur die Diagnose, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja, und vor allem, was ihr machen könnt, abgesehen von Schilddrüsenhormontabletten, weil ich sag mal, über Globuli ist es schwierig zu lösen, auch laut ihm. Aber wer Tipps habt, schreibt uns.
Genau,
wir
schreibt
sind immer
uns
offen und werden es auch weitererzählen.
Genau. Und wenn ihr uns noch einen zweiten Gefallen tun wollt, damit wir auch weiterhin
jetzt
gesunde
kommt
Dinge essen
können.
Unser medizinischer Werbeblock. Und dann befehlt.
Ihr Hausarzt und eure Apothekerin empfehlen. Bestellen Sie über unsere Affiliate-Links.
Genau. Nehmt unsere Affiliate-Links, kostet euch nichts mehr. Wir kriegen ein bisschen was davon ab und können uns dann neue Bücher kaufen. Und empfehlt unser Buch eurem Arzt oder Apotheker. Oder Apothekerin. Oder Ärztin. Oder Apothekenpersonal. Wie machen das immer mittlerweile?
Apothekenpersonen.
Nee, das ist doch, die haben bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie in Ihrer Apotheke. So ist es jetzt. Fragen Sie einen Arzt oder Ärztin oder in Ihrer Apotheke.
Ja.
Damit es noch schneller geht und gegendert ist.
Aber es ist nicht mehr so sprechfreundlich.
Tricky. In dem Sinne, macht's gut.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Schuss vorm Buch.